Ihr habt schon gehört, was für ein Text vorgegeben ist, aus Philipper 2, und ich lese den jetzt einmal. Ich habe hier die alte Luther-Übersetzung, da gefällt mir das viel besser und deshalb lese ich es daraus. Philipper 2, wer mitlesen will, ab Vers 4. Ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Andern ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt das nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Was wir hier vor uns haben, ist ja die Lebensbeschreibung von Jesus, die Lebensbeschreibung von Jesus Christus, und sie umfasst ganze 6 Verse in der Bibel, ganze 6 Verse, im Gegensatz zu manchen Biografien, wenn ihr dahinter Bücher anguckt von Biografien, solche dicke Dinger gibt es da. Selbst die Fußballer müssen ja inzwischen Biografien schreiben. Hier Jesus, Biografie, 6 Verse. Ich wollte wissen, gibt es sowas wie die Top 100 der berühmtesten Leute in der Weltgeschichte? Habe reingeguckt ins Internet und es gibt tatsächlich sowas. Es gibt sogar, glaube ich, ein Buch, wo das, wo die drin kommen. So ganz bekannte Namen kommen da. Ihr wisst selber, was das für Leute sind. Karl der Große, Friedrich der Große und lauter große Leute und so. Und Goethe und wie die alle heißen. Also ich kann es euch sagen, ihr kommt nicht drin. Hab keine gefunden von euch. Und trotzdem behaupte ich, der Kleinste von uns, der an Jesus glaubt, ist bei Gott unter den Top 100 besser angesehen als ein ungläubiger Bundeskanzler oder sowas. Ganz bestimmt. Unter den Top 100 ist auch der Name Jesus Christus aufgetaucht. Jetzt kennt ihr einer, der nicht gläubig ist, der könnte sagen, ja, was soll dieser Name, was soll Jesus Christus unter diesen Leuten? Alle diese Leute haben doch eine Spur hinterlassen, die bis heute noch da ist, haben wichtige Dinge für uns getan. Hat Jesus sowas gemacht? War ein großer Musiker? Hat er große Choräle geschrieben? Große Musik wie in Johann Sebastian Bach? Hat er nicht. War ein großer Physiker? Hat er uns in die Sternenwelt eingeführt wie Kopernikus, Newton? Auch nicht. Oder hat er Dichtung hinterlassen wie in Goethe oder Shakespeare? Hat er auch nicht. Also was hat Jesus getan? Wir lesen nichts davon in unserem Abschnitt. Und doch ist dieser kurze Bibelabschnitt, 6 Verse über das Leben Jesu, ist die Zusammenfassung, die Lebensbeschreibung des großartigsten Menschen, der je über diese Erde ging. Ein Leben nicht von dieser Welt. Ein Leben nicht von dieser Welt. Und doch behaupte ich, genauso wie Jesus gelebt hat, genauso hat sich Gott das Leben der Menschen vorgestellt. Genauso Es ist das Idealbild des menschlichen Lebens. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott zu dem Adam im Himmel gesagt hat, du Adam, da, guck mal hin. Guck mal hin. Genauso hätte ich mir das gewünscht von dir. Stellen wir das nur im Geist vor, es ist sicher nicht so. Aber es könnte doch sein. Guck, ich hätte mir gewünscht von dir, Adam, dass du genauso gehorsam wärst wie Jesus. Adam war nicht gehorsam, deshalb sind wir heute hier in dem Saal und nicht im Paradies. Könnt ihr euch beim Adam einmal beschweren? Ich möchte die Predigt überschreiben. Man kann diese Verse, die ich gelesen habe, natürlich von vielen Seiten angehen. Sie sind bekannt und man könnte wahrscheinlich da auch manche geistlichen Leute könnte da wahrscheinlich 2 Wochen Bibelarbeit draus machen, ganz bestimmt. Aber ich möchte es jetzt einfach überschreiben mit der Überschrift Jesu Leben. Ein Leben für die anderen, heißt es. Ein Leben für die anderen. Punkt 1. Jesu Leben war ein Leben für die anderen. Einer hat es so gesagt, er hatte keine Tränen für seine eigenen Probleme, aber er schwitzte Blut für meine. Und letzten Endes, wisst ihr, glaube ich, können wir das gar nicht verstehen, was hier steht. Jesus ist Gott und Jesus war Gott und Jesus bleibt Gott. Und wir können uns seine Herrlichkeit gar nicht vorstellen. Nicht annähernd, die er hatte und die er auch jetzt wieder hat. Und dann begibt sich Jesus aus dieser Herrlichkeit, so steht es hier, auf diese Erde, in den Schmutz, in die Sünde, in diese 10.000 Gedanken pro Tag, in den Dreck dieser Welt. Sprichwort sagt, wer Dreck anfasst, der wird dreckig. Und das stimmt. Und Jesus wurde über und über mit Schmutz und Dreck bedeckt. Mit meinem und mit eurem Dreck. Und dafür lässt er sich ans Kreuz schlagen. Dafür wurde er bestraft. Für meinen Dreck. Für meine 10.000 Gedanken pro Tag. Unser einer hat schon Probleme, wenn er in der Firma mal eine Arbeit machen muss, die unter seiner Würde ist. Unser einer hat Probleme, wenn er, ja, ich habe schon Probleme, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt. Ich denke, ich bin ihm recht. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod. Heißt es hier, bis zum Tod am Kreuz wird extra betont sogar. Und das ist wichtig. In Galater 3 heißt es, auch in 5. Mose 21, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, da heißt es, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, am Kreuz hängt, der ist verflucht. Also Jesus durfte nicht im Bett sterben, oder bei einem Unfall, das hätte dem Satan gefallen. Jesus musste am Kreuz sterben. Deshalb sagt der Satan, wo Jesus auf der Zinne war, stürz dich runter. Der Satan wusste genau, Jesus wäre am Boden zerschellt, weil er nicht gehorsam war. Wir sind vor Ostern, denken wir an den Garten Gethsemane. Die schwerste Stunde Jesu mit. Vater, wenn es möglich ist, sagt er, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. 3-mal hat Jesus das gebetet. 3-mal. Und 3-mal hat Gott nicht geantwortet. Keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Das war Gottes Nein, wenn es möglich ist. Es war nicht möglich. Nur nebenbei, wenn wir beten immer wieder und es kommt keine Antwort, könnte es nicht auch so sein, dass Gott einfach Nein sagt, dass er liebevoll Nein sagt, so lang, bis wir es begreifen? Das nur nebenbei. Es gab keinen anderen Weg der Erlösung als den Weg ans Kreuz und den Weg der Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es gibt bis heute und in Zukunft keinen anderen Weg, um gerettet zu werden, als Buße tun und das Kreuz und die Vergebung durch das Blut Jesu anzunehmen. Und wem das zu blutig ist, wem das nicht gefällt, dem muss Gott sagen, einen anderen Weg habe ich nicht. Es tut mir leid. Wem das nicht genügt, dem muss Gott sagen, dir kann ich nicht helfen. Gute Taten, schöne Gefühle bringen uns nicht in den Himmel. Keinen. Allein das Kreuz und das Blut Jesu. Manche tragen ein Kreuz um den Hals, wenn es ein Bekenntnis zu Jesus ist. Wenn derjenige dahinter steht, dann ist es okay. Aber wenn es nur Schmuck ist, dann passt das nicht. Das Kreuz zeigt mir, und ich freue mich, wenn ich immer wieder auch ein Kreuz sehe, weil es uns an das erinnert. Wir möchten ja gerne auch immer wieder ein Zeichen sehen. Das Kreuz ist so ein Zeichen. Und es erinnert uns daran, was der Herr für uns getan hat. Das Kreuz zeigt mir zwei Dinge. Das eine, dass ich ein großer Sünder bin. Und weil Gott die Sünde bis aufs Blut, und jetzt wörtlich, bis aufs Blut hasst, hat er für mich keinen anderen Weg gefunden, als dass sein Sohn für mich sterben musste, blutig am Kreuz. Das Kreuz zeigt mir also erstens, dass ich ein großer Sünder bin, aber zweitens, dass ich einen großen Heiland habe, der mich liebt. Diese Liebe hat ihn getrieben. Wenn wir von Liebe reden, dann nur nebenbei. Die Menschen reden auch von Liebe. Aber das ist eine Liebe, die nach Sympathie und Antipathie geht. Die Frommen lieben auch, weil es im Gesetz steht. Das heißt es, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das die Liebe, die Jesus zu uns getrieben hat? Nein. Wir lieben, weil es im Gesetz steht. Wir lieben, weil wir lieben sollen. Und dann nur so, wie mich selbst, den anderen wie mich selbst. Aber Jesus hat uns mehr geliebt als sich selbst. Mehr. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, heißt es im Römerbrief, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das zeigt mir das Kreuz. Meine große Sünde und seine große Barmherzigkeit. Wir haben ja hier diese Reihe, seine Barmherzigkeit. Seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Und wenn ihr je Zweifel habt an der Liebe Gottes, weil euer Weg gerade vielleicht unterdurch führt, weil es nicht so geht im Leben, wie man sich das vorgestellt hat, dann schaut auf das Kreuz. Das zeigt, dass Gott uns liebt, dass er es nur gut meint. Mir ist in unserem Abschnitt ein Wort besonders aufgefallen, und das ist das Wort Knecht. Knecht. Gott selbst macht sich auf, verlässt die Herrlichkeit ein Herr und er wird ein Knecht. Ein Knecht, weiß nicht, heute gibt es, glaube ich, sowas nicht mehr als Beruf. Wir fühlen uns manchmal als Knechte vielleicht, aber ein Knecht hat keinen eigenen Besitz. Ein Knecht, der lebt und arbeitet für einen anderen. Und Jesus wird im Alten Testament, in der Bibel oft, entweder als Lamm oder als Knecht bezeichnet. Deshalb, weil ein Knecht für andere lebt, auch meine Überschrift, ein Leben für die anderen. Sinnbildlich sehen wir das in Johannes 13, wo Jesus beim letzten Abendmahl aufstand. Er legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Genau so war sein Leben. In Matthäus 20 heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wisst ihr, und auch ich und ihr, wir sind nicht auf der Welt, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Oder wenn ihr an Matthäus 13 denkt, da ist dieser Kaufmann, der alles hergibt, damit er eine ganz besondere, bestimmte Perle erwerben kann, damit er sie kaufen kann. Die Perle, das bin ich, das seid ihr, das ist die Gemeinde. Das war Jesus. Er hat alles gegeben, damit er seine Gemeinde erlösen kann. Ein Leben für die anderen. Punkt 2. Wenn er ein Leben für die anderen lebte, mein zweiter Punkt, wofür lebe ich? Wofür lebe ich? Wenn wir jetzt hier aufhören würden, es wäre schön. Nicht wegen der Zeit, dass er jetzt noch mal ein bisschen raus könnte. Nein, Jesus gab sein Leben und wir sind erlöst. Punkt. Wäre doch schön. Aber jetzt steht hier etwas, was uns doch vielleicht ein bisschen Probleme macht. Jetzt steht hier, jeder sei gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Wir sollen so gesinnt sein, so leben wie Jesus. Man kann darüber hinweglesen, über diesen Satz. Dann berührt es einen nicht. Aber wenn man genau hinsieht und wenn man es ernst nimmt, dann wird es ernst. Jeder sei so gesinnt, wie Jesus auch war. Jeder. Und was ist jeder? Jeder ist jeder. Ich muss das alles sagen, was hier steht, ist nicht ein Weg für besonders Fromme oder für Elite-Christen oder für Missionare oder Pastoren. Jeder ist jeder. Es ist Gottes Weg für jedermann. Das gilt dem, der in der vordersten Reihe sitzt, genauso wie dem, der in der letzten Reihe sitzt. Bei uns ist nicht wie beim Fußball, da gibt es keine Ersatzbank. Da spielen alle. Und ich muss jetzt noch einen Ausspruch hier sagen, den Jesus selbst uns gesagt hat. Auch so ein Satz, der uns nicht immer gefällt. Aber er steht nun mal in der Bibel, sogar dreimal. In den Evangelien, da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, was soll der tun? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Du kannst schnell über diesen Satz hinweglesen. Kann man machen. So tun, als würde er gar nicht in der Bibel stehen. Aber mich macht es zumindest nachdenklich. Und ich frage euch, seid ihr auf diesem Weg? Ich frage mich, bin ich auf diesem Weg, Jesus nach? Gibt es das in meinem Leben? Selbstverleugnung? Kreuz aufnehmen? Jesus nachfolgen, jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Auch ich, sogar ich. Wisst ihr, ich glaube, uns geht's wie den Jüngern damals. Ich kann die so gut verstehen. Uns geht's genauso. Die wollten Jesus nachfolgen. Aber sie wollten ihm nachfolgen auf ihre Art. So wie sie sich das dachten. Kommt ja raus bei den Emmaus-Jüngern, wo es heißt, wir aber dachten. Sie haben gedacht. Und so denken wir auch. Sie dachten, wir gehen mit Jesus. Jawohl, wir gehen mit Jesus hinauf nach Jerusalem. Und dann werden wir etwas sein im Leben. Und wir denken, jawohl, wir gehen mit Jesus. Er starb für uns. Aber die Jünger damals haben nicht dran gedacht, dass Jesus zwar nach Jerusalem ging, aber dass er auf der anderen Seite aus Jerusalem wieder hinausging. Außerhalb des Lagers, sagt die Bibel, und direkt nach Golgatha ging. Dass er den Leidensweg gegangen ist, daran haben sie nicht gedacht. Dann sind sie alle abgehauen, alle geflohen, weil sie diesen Weg nicht mitgehen wollten. Diesen Weg haben sie nicht verstanden. Und so geht es doch uns auch oft, dass wir diesen Weg nicht verstehen. Wir möchten die Vorteile, das ewige Leben haben, das Jesus uns gibt. Aber das andere möchten wir nicht so haben. Jetzt fragt man sich natürlich, was heißt das? Kreuz aufnehmen, was bedeutet das für mich in meinem Leben? Hier steht, Jesus ging ganz bewusst den Weg nach unten. Es sind 7 Stufen, die in unserem Text stehen. Erstens, er entäußerte sich selbst. Ich lese es einfach jetzt mal vor. Zweitens, er nahm Knechtsgestalt an. Drittens, er nahm Menschengestalt an. Ihr merkt, es geht jetzt immer, immer tiefer. Vom Höchsten, von der Herrlichkeit Gottes, geht es immer tiefer in Stufen hinab. Viertens, er nahm nicht nur Menschengestalt an, sondern er benahm sich auch so wie ein Mensch. Also nicht nur auf der Gestalt nach, als Mann, sondern er hat sich auch so benommen. Er hat alle unsere menschlichen Bedürfnisse, Hunger, Trauer, Angst und so weiter erfahren. Sechstens, er war gehorsam bis zum Tod. Und siebtens, bis zum Tod am Kreuz. Es ging immer tiefer. Der natürliche Mensch, der will es gerade andersrum. Wir wollen es doch andersrum. Wir wollen doch immer nach oben. Wir wollen doch mehr. Es geht nicht um Karriere. Es geht nur darum, dass mein Ich erfüllt wird. Darum geht es doch. Dieses Ich, was in uns herrschen möchte. Das will bestimmen. Und selbst derjenige, der, es gibt ja Leute, die sind schwermütig, aber ich behaupte selbst, bei denen geht es letztlich um das Ich. Und das hat uns Adam hinterlassen. Psychologie sagt uns, vertrau auf deine Stärke. Selbstvertrauen. Glaub an dich. Jesus sagt, vergiss es. Vergiss es. Selbstverleugnung ist dran. Der verleugnet sich selbst. Vertrau nicht dir, vertrau mir. Das sagt Jesus. Ich weiß nicht, wie ihr heute alle hierher gekommen seid, wie eure momentane Stimmung oder Lebenssituation gerade ist. Und doch behaupte ich, dass ganz bestimmt jeder von uns schon schwere Stunden hatte. Oder schwierige Zeiten auch in seinem Leben. Ganz bestimmt. Vielleicht steckt da mancher gerade drin. Ich weiß es nicht. Die schweren Zeiten und Versuchungen, die kommen ja nicht von alleine. Wir wünschen sie uns ja nicht. Wir suchen sie ja nicht. Und wir sollen sie auch nicht suchen. Ganz bestimmt nicht. Aber wisst ihr, vorschnell sagen wir, ja, das ist der Satan. Ist das der Satan? Könnte es nicht so sein, dass diese Zeiten uns Gott ganz bewusst in unser Leben hineingibt? Kreuz? Weil er mit uns sprechen will? Weil er sagt, du, wenn es dir immer gut geht, dann, ich merke, dann hast du gar keine Zeit für mich. Dann bedeute ich dir gar nichts. Ich muss dir Zeit geben, damit du mit mir sprechen kannst, damit du geistlich wachsen kannst. Denk dir mal die großen Männer und Frauen der Bibel. Ich nenne es jetzt nur mal in der Bibel. Aber sie mussten alle durch viele Nöte und Anfechtung gehen. Und dadurch sind sie uns groß geworden. Nur ein paar Beispiele. Abraham musste sein Liebstes opfern. Er musste es nicht tun, aber Gott hat ihm gesagt, und mach das, und er war auf dem Weg dazu. Josef. 1. haben sie ihn in die Grube geschmissen, dann kam er ins Gefängnis, und vom Gefängnis kam er auf den Königsthron. Daniel, Löwengrube, die drei Freunde Daniels im heißen Feuerofen. Oder denkt ans Neue Testament, an eine Maria, die den Herrn Jesus gesalbt hat, die zu seinen Füßen gesessen ist. Was musste sich die gefallen lassen von der Martha? Die schafft nichts, die tut nichts. Oder von den Jüngern, wo sie die Salbe, dem Herrn Jesus die Füße gesalbt, mit der Salbe die Füße gesalbt hat, da heißt es ja, das ist doch Verschwendung. Was hat Maria gemacht? Gar nichts. Sie hat Jesus für sich sprechen lassen. Sie hat es über sich ergehen lassen. Oder Paulus, 1000 Nöte in seinem Missionsdienst, wie er uns erzählt. Und denkt bloß nicht, dass diese Leute das alles aus dem Ärmel geschüttelt haben. Das glaube ich nicht. Sie mussten die Anfechtung durchstehen, diesen Weg durchgehen. Sie mussten sich durchkämpfen zu einem Ja. Ja, ja, Herr. Ja sagen zu dem Weg. Und dadurch sind sie groß geworden. Und deshalb frage ich euch, und ich frage mich natürlich genauso, wie gehen wir um mit den Zeiten, die uns nicht so gefallen? Können wir Ja sagen? Ja, Herr. Oder wollen wir sie schnell loswerden, diese Anfechtung, so schnell wie möglich weg aus unserem Leben? Nehmen wir das Heft selber in die Hand? Oder können wir, wie diese Maria, still sein und auf die Hilfe des Herrn warten, die ganz gewiss kommt? Ist er als Jünger Jesu? Gehören wir ihm? Das ging mir in letzter Zeit auf. Wir gehören ihm. Man weiß das ja schon immer, aber was heißt das? Steht an mehreren Stellen in der Bibel, zum Beispiel in Römer 14. Wir sind des Herrn, heißt es. Entweder ich gehöre ihm oder ich gehöre ihm nicht. Wenn ich ihm gehöre, dann darf er mit mir machen, was er will. Mit meinem Eigentum darf ich doch machen, was ich will. Also darf Jesus mit mir machen, was er will. Und er hat versprochen, dass er nur Gutes, nicht nur Gutes, sondern das Beste im Sinn hat. Wir wissen, sagt er in Römer 8, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht? Ich komme zum Schluss. Man könnte da noch sehr viel sagen über diesen Absatz, aber das eine muss ich jetzt, das gehört dazu, das muss ich sagen, was ist denn das Ende vom Ganzen, was Jesus, diese Tiefe, die er für uns durchlebt hat, was ist das Ende? Ich lese das, Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das Ende. Am Ende ist nur Herrlichkeit. Herrlichkeit. Durch Demut, durch Leiden zur Herrlichkeit. Nehmen wir das mit. Unsere Erlösung konnte nur auf diesem einen Weg geschehen, dass Jesus den Kreuzesweg ging. Selbst wenn Jesus noch Tausende von ihren Krankheiten geheilt hätte, wenn er noch viel, viel mehr gepredigt hätte, wenn er alle Stürme der Welt gestillt hätte oder wenn er alle Menschen der Erde mit Brot versorgt hätte, wir wären nicht gerettet worden. Allein sein Tod am Kreuz, die niederste Stufe des Menschseins, das war unsere Rettung. Mit angenagelten Händen hat er überwunden. Und dann heißt es hier, dann hat Gott eingegriffen und hat ihn erhöht und zum Herrn über alles gemacht. Und jetzt sage ich euch etwas zum Schluss. Wer den Weg der Demut mit Jesus mitgeht, der wird genauso erhöht werden und mit ihm, mit Jesus, auf dem Thron sitzen. Das sagt uns sein Wort. Diese Woche ist Karfreitag noch. Da denken wir an den Tod des Herrn. Es ist die Mitte und das Zentrum unserer evangelischen Botschaft, sein Tod für uns und seine Auferstehung an Ostern, damit wir gerettet werden. Wenn wir jetzt diesen Text gelesen haben über Jesu Leben, dann frage ich euch, wenn es um unsere Rettung geht, was hast du, was haben wir dafür getan, dass wir gerettet wurden? In unserem Text heißt es, er hielt es nicht für einen Raub. Er entäußerte sich. Er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich. Er war gehorsam bis zum Tod. Und ich? Was habe ich getan? Ich habe gar nichts getan. Nichts, aber auch gar nichts. Er hat alles getan für mich. Meine Rettung, meine Erlösung ist ganz und gar seine Sache. Und deshalb kann ich hier auch aufhören und einfach auch mit frohem Herzen sagen, weil diese Sache sein ist, weil er alles getan hat, weil er alles in seiner Hand hat. Wie es im gleichen Brief, im Philipperbrief heißt, ich bin gewiss, und das wünsche ich uns allen, dass wir das sagen können, ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, und das ist der Herr Jesus, der wird es auch zu Ende führen, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist Heilsgewissheit, weil er alles getan hat. Und ihm wollen wir dienen. Amen. Ich möchte nur beten. Und dafür möchte ich dir danken von ganzem Herzen, lieber Herr, dass es nicht unsere Anstrengung ist, dass es nicht unser Verdienst irgendwie ist, der uns das ewige Leben beschert, sondern ganz allein und einzigartig deine Liebe und dein Tun am Kreuz, deine Auferstehung und dass du für uns bist, dass du für uns eintrittst. Herr, lass uns das immer wieder erfassen, glauben von ganzem Herzen und lass uns dann aber auch diesen Weg, den du beschritten hast, lass ihn uns mitgehen, dass wir nicht uns selbst suchen, dass wir nicht uns selbst vertrauen, sondern dass wir dir vertrauen, dass wir mit dir Schritte gehen, mit dir auch Demutsschritte gehen, mit dir lernen, nicht nach oben zu streben, sondern den Weg der Demut, der dann letztlich auf dem Thron landet bei dir. Hab Lob und Dank, lieber Herr, jetzt auch für diese Zeit, die wir miteinander erleben dürfen. Amen.